ARD.
Wie oft musstest du dein Abi vorzeigen? Halt einmal für dein Studium so, aber...
Einmal.
Ich habe damit so einen Hassel gehabt, bis ich das hatte. Also hätten wir uns den ganzen Stress eigentlich sparen können.
Ich habe mir auch beim Abi keinen Stress gemacht. Ich habe zu der Zeit geheiratet. Ich habe meine Hochzeit geplant. Ich habe fürs Abi eigentlich... Ich habe so während des Abis... Das ist
so früh warst du so da schon dran. Schon, ne? Krass.
Ja. Also da habe ich mir eigentlich
keinen... Ich kann mir jetzt noch nicht vorstellen, zu heiraten.
Ich bin jetzt an so einem Punkt, wo ich sag niemals nie. Also ich würde jetzt nie sagen, ich würde jetzt nicht nochmal eine Familie gründen. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, ich will auf jeden Fall nochmal eine Familie gründen. Ich bin jetzt so, wo ich sag, ich lasse jetzt alles einfach auf mich zukommen.
Cool.
Und manchmal kommt vielleicht so ein Mensch in dein Leben und dann fühlst du es so total und denkst dir so...
Passt.
Krass, passt.
Das ging aber ganz gut.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Sally Özcan
und
Max Giesinger.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR3, Produktion mit Vergnügen.
Welcome back.
Hallo.
Na?
Schön, dass wir wieder hier sind.
Ich freue mich auch drauf.
Letzte Woche war es echt schön harmonisch. Ich finde, es hat super gepasst.
Also mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Ich wusste ja auch nicht genau, was da auf mich zukommt.
Ja.
Hatte auch so ein bisschen Schiss, wenn es dann nicht klickt, dass man dann, weißt du, so eine Stunde so ein Gespräch am Laufen zu halten. Kennst du es manchmal, wenn man irgendwie so ein Business-Dinner hat oder so und dann genau neben der Person sitzt, neben der man eigentlich nicht sitzen will?
Ja, ist auch schon so eine Fahrt im Fahrstuhl, kann schon unangenehm lang sein. Wenn man so kurz geredet hat und dann so eine Minute gefühlt nicht, ist auch schon lang.
Ja. Und ich Fahrstuhlfahren gehört mit zum Unangenehmsten der Welt. Also ich glaube, es ist für alle einfach komisch.
Fahrstühle
sollten verboten werden. Es wäre für alle Menschen auch viel gesünder, Treppen zu laufen. Riesen knackigen Arsch.
Definitiv.
Aber in dem Moment, vor allem auch als bekanntere Person, ist es doch weird, im Fahrstuhl zu sein und du weißt, dann Leute erkennen dich und dann...
Gibt es halt oft schon immer Smalltalk, das ist eigentlich ganz nett. Aber ich finde so, wenn man so mit Nachbarn so im Fahrstuhl ist und dann redest du kurz, aber merkst so, jetzt hast du kein Gesprächsthema mehr und dann bist du so gefühlt noch 3 Minuten in diesem Fahrstuhl.
Ja, dann so, yo.
Und dann, okay, tschüss dann. Das ist ein bisschen unangenehm.
Ich kann es auch nicht gut aushalten tatsächlich.
Nee, aber auch noch was Unangenehmes, weil ich dachte, eigentlich verstehen wir uns ganz gut.
Ja,
Und eigentlich ist harmonisch zwischen uns,
aber...
Du hast gerade gesagt, du hast gerade einen Powernap gemacht. Mhm. Das heißt, du gehörst zu diesen ekligen Menschen, die einfach einschlafen können.
Ja.
Und kannst du auch so ins Bett liegen und dann so, zack, bist du weg.
Ja, ich liege dann ins Bett und dann zucke ich 1-2 Mal und dann bin ich auch weg vom Fenster.
Aber wie geht sowas?
Ich weiß nicht, vielleicht können das die einen, die anderen nicht. Also ich war, wenn ich jetzt Themen habe, die mich beschäftigen zum Beispiel, dann geht es auch nicht so schnell.
Mhm.
Na, also irgendwie so krasse Entscheidungen oder irgendwas, was unausgesprochen ist, dann merke ich, okay, jetzt lege ich auch irgendwie mal 20 Minuten irgendwie wach. Oder ich wache dann so um 4, 5 Uhr auf. Okay. Ich hatte da letzten Monat so ein Thema mit dem Umziehen, das habe ich schon erzählt, dass ich jetzt wahrscheinlich die Schanze verlasse und meine Family so, meine Boys, mit denen ich jetzt seit langer Zeit zusammenlebe. Und da bin ich wirklich, ich hätte die Wecker danach stellen können, um 4 Uhr morgens aufgewacht, habe mich eine Stunde oder anderthalb rumgewälzt, überlegt, ist das jetzt eine gute Entscheidung, ist es eine schlechte Entscheidung, ich hatte keine Ahnung. Was ich aber gelernt habe, was glaube ich auch ganz gut ist, wenn man sich nicht so sicher ist mit der Entscheidung, dann wird es wohl keine klare Fehlentscheidung und auch keine klare richtige Entscheidung geben, sondern es werden wahrscheinlich beide okay sein. Deswegen dann einfach machen.
Ist auch oft, was man dann so draus macht.
Ja.
Man kann ja auch Dinge tun und sie sich schlecht reden und man kann Dinge tun und sie weiterhin optimistisch positiv sehen.
Ist eine Mindset-Frage, ne?
Ist eine Mindset-Frage.
Bist du denn jemand, der dann erstmal lang rumliegt und grübelt oder was?
Ich bin einfach.
Hängst du am Handy dann noch kurz vorm Schlafen? Machst du nicht, oder?
Nee, eigentlich nicht. Also klar, kurz nochmal irgendwie so WhatsApp-Nachrichten, gute Nacht oder keine Ahnung, irgendwas.
Ach,
aber mal kurz noch durchchecken, aber ich glaube, es ist gar nicht so. Doch, schon wahrscheinlich ist mal alles, was mich dann beschäftigt. Die Arbeit, die Kinder, das Leben. Was mache ich morgen? Habe ich alles gepackt? Habe ich alles geplant? Bin ich fertig? Und dann hört dieses Gedankenkarussell nicht auf. Und ich bin jemand, ich will so eine gesunde Schlafhygiene. Das heißt, kein Fernseher im Schlafzimmer.
Hab ich auch nicht.
Um 10 ins Bett, um 6 aufstehen, Fenster
6 Uhr.
Offen.
Wow. Aber halt wahrscheinlich auch wegen Kids und so zur Schule.
Aber ich schaff's nicht mehr. Ich bin dann echt bis 12, 1 Uhr nachts wach und muss trotzdem um 6 raus.
Shit.
Und dann, ist schon schwierig. Und ich bewundere Menschen.
Ja.
Ich will sie auch nicht beneiden. Ich bin kein neidischer Mensch, aber manchmal beneide ich Menschen, die schnell einschlafen können.
Dafür kann ich ganz viele andere Dinge nicht so gut.
Ja,
aber es ist schön, dass man das so als Talent dann...
Ist ein Talent,
das nehme ich gerne an, weil ich habe nicht so viele.
Ich hab sogar mit einem Psychologen drüber geredet und habe gesagt, ich würde es gerne lernen, auch so einschlafen zu können wie andere.
Okay.
Und dann sagte er, manche können das eben, manche nicht.
Echt?
Und wenn das Gedankenkarussell nicht aufhört, muss man da Abhilfe schaffen. Und ich habe jetzt einen Fernseher im Schlafzimmer.
Und?
Ich will ihn nicht nutzen.
Aber ist krass, oder?
Und ja, das Problem ist, wenn ich so einen neuen Film, eine neue Serie schaue, kann ich absolut nicht einschlafen. Ich muss wissen, wie es weitergeht.
Ist, okay.
Ich kann dann nur schlafen, wenn ich zum Beispiel Pocahontas schaue, weil ich weiß, wie Pocahontas ausgeht. Mhm. Und dann schlafe ich ein. Oder mit Podcasts.
Okay. Und dann hast du dann einen Timer an, damit das dann irgendwann ausgeht? Oder wachst du dann um 4 Uhr nachts auf und dann ist halt so...
Nee, ich habe es noch nicht so oft gemacht und ich will es mir nicht angewöhnen. Okay. Ich will lernen, alleine zu schlafen.
Aber es ist krass, wie schön man zu einem laufenden Fernseher einschlafen kann. Das sind schon für mich auch so Kindheitserinnerungen. Bei Oma und Opa gewesen, wenn meine Mutter irgendwie mal am Wochenende ein bisschen unterwegs war, dann hat sie mich zu denen gebracht. Und da haben wir immer Fernseher geguckt. Ne? Und ich lag dann immer so auf der Couch, auf dem Bauch, so mit dem Gesicht nach vorne und irgendwann... eingeschlafen bei irgendeinem Jean-Claude Van Damme-Movie, was ich mir mit dem Opa reingezogen habe, oder Bud Spencer und Terence Hill. Dann kann ich mich auch daran erinnern, dass ich ins Bett getragen wurde.
Ja.
Das war schön, weil da hat man sich so richtig so.
Hast du dich auch manchmal dann schlafend gestellt, obwohl du schon wach warst?
Nee, ich wurde dann wirklich.
Das habe ich schon gemacht, weil mein Papa mich dann immer getragen hat.
Weil du es gut fandest?
Ja. Okay. Weil ich dann nicht laufen wollte und immer schön fand, wenn Papa mich getragen hat.
Cool. Hast du viele schöne Erinnerungen an die Kindheit?
Definitiv.
Wenn du daran denkst, ist was Gutes für dich?
Ich hatte schon eine schöne Kindheit. Bin behütet aufgewachsen, habe 3 ältere Geschwister und einen jüngeren Bruder. Das heißt, ich bin so das 4. Kind.
Okay.
Aber ich bin...
Ist dankbar, ne?
Ist dankbar und ich bin so als Nesthäkchen aufgewachsen, weil meine 3 älteren Geschwister 75, 77, 78 geboren sind.
Okay.
Und ich kam so 88 nach, als Nachzügler. Das heißt, ich war schon so die Prinzessin daheim.
Wow, okay.
Und alle haben mich geliebt und alle wollten mit mir spazieren und spielen und mich füttern. Und ich war so, glaube ich, so... Das kleine Püppchen für alle. So für Cousinen, Cousins, Brüder, echt? Schwestern. Mhm.
Manchmal also hat sich sogar viel Liebe mitbekommen.
Ja, viel auch so um mich gestritten.
Ach, wirklich?
Weil sie dann, nein, ich nehme den Kinderwagen. Nein, ich nehme den Kinderwagen. Und das war schon schön. Und dann kam mein Bruder noch nach und wir sind echt schön zusammen aufgewachsen. Es war auch nervig, weil ich ihn immer mitnehmen musste, überall hin.
Was habt ihr nochmal für einen Altersunterschied?
3,5 Jahre.
Okay. Ja. Mit wem hast du auch also mehr zu tun als mit deinen älteren Geschwistern dann?
Die so im Alter hat sich eingespielt. Irgendwann so ab dem Teenageralter war es dann ausgeglichen.
Mhm.
Aber mit ihm war ich früher mehr als mit den älteren Geschwistern. Ja. Weil die halt eher so die Aufpasser waren und er war halt der Komplize.
Okay.
So ein bisschen
cool, ey.
Mhm.
Ich hätte mir das im Nachhinein so ein bisschen gewünscht.
Bist du Einzelkind?
Ja. Und ich habe einen Halbbruder. Mein Vater hat dann nochmal geheiratet und hat er nochmal einen Sohnemann bekommen, da war ich so 9 oder 10 und ich kann mich auch noch genau dran erinnern, wie er mir das erzählt hat. Da haben wir gerade auf Nintendo 64 irgendwie Fußball gespielt.
Ja.
Und dann meint er, meine Stiefmutter ist halt schwanger. Und ich weiß auch, wie ich in Tränen ausgebrochen bin. Es war für mich absolute Horrorvorstellung, dass ich jetzt die Liebe von meinem Vater mit jemandem teilen muss. Also ich kann mich noch ganz genau dran erinnern, so als wäre es gestern gewesen, wie ich ihm da eine Stunde im Arm lag und ich mich einfach ausgeweint hatte. Und wir haben jetzt echt seit so 3, 4, 5 Jahren ein richtig gutes Verhältnis, waren davor einfach zu weit weg, so die 10 Jahre, ne, da war der 14, ich war 24, da habe ich den eher mal geärgert, wenn ich dann mal zu Besuch war, ne, und dann habe ich ihn mal als er dann im Abi fertig war, als Mercher mitgenommen, auf Tour, ne, da kam der da aus seinem kleinen Dörfchen und ist dann direkt in unseren großen Tourbus eingestiegen, hat so die große weite Welt dann kennengelernt, hing dann natürlich mit Typ ab, die 10 Jahre älter waren und sich alle schon sehr gut kannten. Es war für ihn aber, glaube ich, echt eine lehrreiche Zeit.
Aber meinst du, du hast so empfunden, weil eure Eltern getrennt waren? Oder hättest du auch so empfunden, wenn es jetzt von beiden Elternteilen das gemeinsame Kind noch gewesen wäre? Hättest du dann auch gedacht, jetzt muss ich die Liebe teilen?
Wahrscheinlich auch ein bisschen, aber es war, glaube ich, noch schlimmer, dass es nicht, dass es mit einer anderen Frau war.
Mhm.
Mit der man natürlich dann auch erstmal so ein bisschen
warm werden muss und
Probleme hatte. So. Also glaube ich, mit den neuen Stiefeltern versteht man sich jetzt erstmal.
Ja, aber ich hatte tatsächlich so als Mama das gleiche Gefühl. Ich hatte ja so meine erste Tochter mit 22.
Ja.
Und irgendwann hat sie dann so den Wunsch geäußert, ich will noch eine Schwester. Und so kam ich dann erst auf die Idee, weil unser Leben so voll war. Immer so studiert, Unternehmen, Kind. Und ich wollte immer 4 Kinder.
Das war klar, oder was?
Das war immer klar.
Es war auch klar, dass du so früh auch Mutti werden wolltest?
Ja, ich wollte schon früh, aber das war so zu der Zeit, habe ich gesagt, ja, wenn es jetzt passiert, dann passiert's. Wir wollten es jetzt nicht herausfordern, aber es war so eigentlich wäre es auch ganz cool, jetzt so früh Mama zu werden. Es war einfach perfekt, war die perfekte Zeit, perfektes Alter. Aber auch krasse Verantwortung, so mit 22.
Das
kann
auf jeden Fall erwachsen werden, ne? Das ist nicht erstmal noch 2-3 Jahre um die Welt reisen und sonst irgendwas machen, sondern.
Es war herausfordernd, auch für mich, so die Verantwortung zu tragen, weil du dann weißt, so ab der Zeitpunkt der Geburt bist du verantwortlich für dieses Lebewesen bis zu deinem Ende. Mhm. Und das ist schon eine krasse Verantwortung. Aber wie gesagt, die Samira, die Große, die war dann 4 und hat so den Wunsch geäußert, ich will noch ein Baby und noch eine Schwester. Wurde dann auch Gott sei Dank eine Schwester. Okay. Ich habe den Wunsch erfüllt. Und dann dachte ich aber auch, eigentlich will ich meine Liebe nicht teilen. Ich konnte mir nicht vorstellen, als Mama noch ein Kind so sehr zu lieben. Und ich dachte immer, wie soll das funktionieren? Okay. Weil die Samira, die ist alles, was ich habe. Und ich liebe sie über alles auf der Welt. Und noch mehr Liebe habe ich gar nicht. Mhm. Aber so ist es dann nicht.
Hat man dann doch.
Kommt das Baby und sobald man schwanger ist, ist dann so, oh mein Gott, die Liebe hat sich verdoppelt.
Krass. Ja. Das hat die Biologie wahrscheinlich auch dementsprechend ausgelegt, dass es dann so funktioniert. Ne?
Ja, aber wie gesagt, so wie du als Kind empfunden hast, dass du die Liebe teilen musst von Mama oder Papa, war es für mich als Mama halt auch so.
Und die Kids zu haben, das kann man sich natürlich, man kann sich das natürlich kein Leben mehr ohne Kinder vorstellen. Ja. War das für dich jetzt in Bezug auf Glück ein krasser Boost ins Positive oder ist es ein Wechselspiel aus, okay, wow, das ist so krass anstrengend, ich habe mir das schon anders vorgestellt und das ist hier und da ein krasser Abfuck, aber es gibt dann auch unfassbar viel Positives, also wahrscheinlich würdest du sagen, es hat mehr positive Seiten, aber ich kenne sie jetzt in meinem Freundeskreis und so. Und ich muss dann jetzt schon auch ehrlich sagen, dass manche sagen, zu mir auch gesagt haben, ey, du musst es wirklich wollen. Es muss wirklich passen zwischen euch, weil sonst ist es eine krasse Zerreißprobe für die Beziehung. Ja.
Wobei ich finde, das darf man so auch nicht sehen. Also ich finde, eine Beziehung mit Kind kann funktionieren, kann aber auch ohne Kind funktionieren. Und also ist, glaube ich, so eine grundlegende Entscheidung, will man Kinder oder nicht. Und ich glaube, das darf man gar nicht von der Beziehung so sehr ausmachen. Ja. Und es war für mich, glaube ich, hat mir eher zum Glück verholfen, weil ich einfach früh schon meine Kinder hatte. Mhm. Und für mich sind die einfach so das Glück auf Erden. Wow. Und egal, was in meinem Leben passiert, egal, ob jetzt morgen alles im Unternehmen den Bach runtergehen würde, ob irgendwie privat irgendwo was wäre, wenn ich wüsste, meinen Kindern geht's gut, geht's mir einfach gut. Wow. Und die sind für mich immer so, die holen mich immer auf den Boden zurück. Mhm. Und ich finde, es kann nichts Schöneres auf der Welt geben, als Kinder zu haben, die glücklich sind, die gesund sind, die toll aufwachsen können. Und ich finde, das muss man einfach wertschätzen. Mhm. Und deswegen ist für mich egal, was auf der Welt oder um mich herum passiert, immer halb so schlimm, weil ich mir denke, ich habe einfach meine 2 Babys.
Du hast dir da einfach nochmal eine andere Base aufgebaut, ne?
Ja.
Was und ich dann eher über eine freundschaftliche Familie mit meinen ganzen Buddies, die auch mit mir auf Tour fahren, so habe, aber es ist ja trotzdem nicht die eigene, also wirklich das eigene Fleisch und Blut, ne?
Ja, aber auch das finde ich, also ich habe auch eine riesige Familie, meine Eltern, ich sage ja beide aus der Türkei, mein Papa hatte irgendwie 9 Geschwister, meine Mama hat 4 Schwestern, ich habe unzählige Cousins, Cousinen, bin immer in einer Großfamilie groß geworden.
Das ist was ganz Natürliches auch. Ne?
Was deswegen, völlig Natürliches, viele Menschen um mich herum zu haben, aber auch da, ich habe in den letzten 12, 16, 20 Jahren so viele Menschen kennengelernt und viele, die auch aus der Familie, wo man denkt so, passt halt doch nicht so und ich finde nicht, nur weil man blutsverwandt ist, dass man eng verbunden sein muss. Man sucht sich ja die Familie nicht aus.
Auf gar keinen Fall.
Und ich finde, ich habe wirklich eine Handvoll sehr, sehr enge Freunde, die ich einfach wahnsinnig als Familie zähle. Mhm. Ja, und deswegen verstehe ich das auch, wenn man Freunde hat, wo man sagt, das sind meine Buddies und mit denen gehe ich bis zum Lebensende. Ja. Habe ich nämlich auch genauso.
Habe ich das Gefühl, es wird auch so bleiben. Ja. Da hat sich auch seit 10 Jahren kaum was daran verändert. Und es sind auch sehr wenig Leute dazugekommen. Mhm. Also das kann ich auch an einer Hand an. Glaube ich, 2 Leute oder so dazugekommen. Ja. Der Rest ist schon seit 2010 sind es die gleichen Leute, mit denen ich auch halt dann groß geworden bin, ne? Die mit mir diese Karriere auch durchlaufen haben und wo man weiß, okay, die waren davor auch schon meine Buddies und die kamen dann nicht so dazu als so, jetzt ist er am Start und jetzt sind wir auch mal hier die Kumpels.
Weil das ist schon auch schwierig, dann nochmal so Menschen neu kennenzulernen und ich würde auch sagen, ich habe ganz wenige sehr, sehr, sehr enge Freunde und manche spielen mit in Sallys Welt auch eine Rolle. Also manche kennt man auf meinen Plattformen, aber manche kennt man halt auch so gar nicht, weil ich sie einfach privat halten will. Weil ich mir denke, so ein Stück Privatleben sei mir gegönnt.
Das ist wichtig, ne?
Ja, dass man auch so einen Zufluchtsort hat, wo man sagt, wenn ich jetzt zu dieser einen Freundin gehe, das ist für mich so meine beste Freundin. Mhm. Da gehe ich hin und ich rede nicht über die Arbeit. ich bin da ein völlig normaler Mensch, die vergisst es auch immer, wer ich bin und es ist einfach so, wir sind
einfach
dann da
auftanen,
und
ne?
einfach abschalten. Ja.
Es gibt so manche Leute, da ist man einfach und es ist nie anstrengend.
Ja.
Man hat nie das Gefühl, dass man irgendwas gerade nicht sagen darf oder sich anstrengen muss, ein Gespräch zu führen. Man kann einfach so schweigen, nebeneinander sitzen,
so auf der
immer
Couch
anrufen,
sitzen,
ist immer, es gibt einem so krasse Energie. Ne?
Ja.
Und ich glaube, wenn man es im Leben schafft, so die Leute so eher auszuklammern, die einem krass Energie ziehen, die Energievampire, ne?
Ja.
Und davon zu viele zu haben, ist, glaube ich, das ist nicht so förderlich, aber geht wahrscheinlich auch hier und da nicht anders.
Muss man aber lernen, glaube ich. Und ich glaube, das kommt auch so mit dem Alter, weil man hat ja auch so Erwartungshaltungen anderer oder Werte, die dir auch vielleicht deine Eltern mitgeben. Also mir wurde halt immer mitgegeben, zu jedem höflich und freundlich zu sein und nie Nein zu sagen.
Das ist also problematisch, wenn es dann
auch
abgeht.
Problematisch.
Wenn dann der Erfolg kommt und Leute wollen, also jeder will was von dir und du kannst dich aber nicht ordentlich ab.
Nee, und du musst auch mal Nein sagen können, um dich selbst oder deine Familie zu schützen. Und das war für mich am Anfang sehr schwer.
Ja.
Wenn dann einer kam und meinte so, jetzt so ganz banal gesagt, kannst du vielleicht noch eine Geburtstagstorte für nächste Woche Samstag backen? Und ich wusste aber, wenn ich das jetzt zusage, muss ich eigentlich nachts zwischen 3 und 4 backen.
Ah.
Ja, okay, ich mach's.
Shit.
Und hab da halt immer so alles zurückgestellt. Und jetzt musste ich lernen zu sagen, ich kann's einfach nicht, funktioniert nicht und es ist auch okay.
Hattest du einen Moment, wo es dann gekippt ist und du dachtest, ey, ich werde mit dem ganzen Scheiß nicht mehr fertig? Du hast so 1000 Sachen zugesagt, ich krieg langsam die Krise.
Ja, oder eigentlich war das 2020 war das so kurz.
Gab's da so einen Moment?
Kurz vor Pandemie tatsächlich. Saßen wir so alle zusammen und es wurden immer mehr Termine und immer mehr zugesagt und ich war schon so, boah, ich schaff das alles gar nicht, wie soll ich das denn hinkriegen?
Dann sieht man den Terminkalender und kriegt schon so eine halbe Panikattacke
und
denkt, ich bin jetzt schon halber am Abkacken und jetzt
und
sind noch 200 Termine da. Ne?
So, und dann darf nichts passieren. Und es
nicht
darf
krank
eigentlich
werden.
Nicht, du darfst nicht krank werden, die Kinder dürfen nicht krank werden, es darf kein Video schief laufen, es muss alles ein One-Taker sein, alles muss klappen. Aber dann willst du auch so die Erwartungshaltung deiner Community vielleicht nicht oder willst denen gerecht werden.
Soll auch gut sein, qualitativ
gut sein,
hochwertig. Ne?
Alle Termine wahrnehmen, Signierstunde 4,5 Stunden durchballern, bis jeder dran war. Und es war echt, da habe ich gesagt, das schaffe ich nicht dieses Jahr.
Das
und
kann man mal ein halbes Jahr, ein Jahr so machen und dann kriegst du aber schon relativ schnell die Rechnung auch.
Ja, und dann hat es tatsächlich damals aber so die Pandemie für mich geregelt, dass einfach so ein Strich da war und alles mal so auf null.
Interessant. Und seitdem ziehst du dich mehr, also sagst du, okay, hier auch mal ein bisschen Off-Time, Urlaub.
Gut, das mit dem Urlaub mache ich jetzt so langsam. Aber seitdem kann ich auch mal sagen, wir schaffen es einfach nicht, wir machen es auch nicht. Da sage ich dann, nee.
Weil die Sache ist ja die, in dem Moment, wo es halt so abgeht. Also bei dir läuft es ja schon seit Jahren einfach unfassbar gut.
Wo willst
gut.
du da den Punkt finden, wo du sagst, jetzt mache ich weniger?
Wie ja, und es kommt ja auch andauernd neue Sachen rein. So. Es ist ja immer, ey, wir haben jetzt noch die Anfrage, wir haben noch die Anfrage.
Das macht ja auch
klingt
Spaß.
Aber auch ganz cool, klingt auch ganz cool. Und dann sagt man das sowas bei mir schon oft in einem guten Moment zu. Gerade frisch erholt vom Urlaub gekommen, denkt man so, ach geil, jetzt haben wir ja schon hier die 50 Konzerte zugesagt. Dann ist dann auch noch diese andere Show, ja geil, ja cool, nee, dann lass das mal machen. Und man vergisst dann, dass man dann nach 50 Shows halt vielleicht einer schon produzierten Platte oder Albumkampagne vielleicht ein bisschen durch ist. Also ich hatte das 2017 einmal, also 2016 ist dann so der Groschen gefallen und 18 Millionen kam halt raus und dann ging es halt wirklich brutal ab und ich war da 27, habe auch schon lange auf die Karriere hingearbeitet und da habe ich mich mit meinem Management halt zusammengesetzt und die meinten halt, ey, wir haben jetzt da 150 Auftrittsanfragen. Wir können einfach das ganze Jahr spielen. Und ich war so, natürlich spielen wir das ganze Jahr. Also keine Ahnung, wie lange dieser Erfolg jetzt halten wird. Wahrscheinlich nur ein Jahr. Vielleicht bin ich ein One-Hit-Wonder. War's dann Gott
sei
Dank nicht so.
Nicht.
Man weiß es nicht. Und dann da war auch dieses scharfe Häuslerbau. Wir müssen jetzt alles mitnehmen. Jetzt bunkern.
Man hat ja auch die Angst, wenn man was nicht macht, dass dann plötzlich alles kaputt geht.
Richtig. Und dann war das plötzlich auch so Gagen, wo ich dachte, krass, dafür hätte ich früher ganz schön lange Straßenmusik machen müssen. Und dann da Nein zu sagen, wenn du auch so einen Betrag X siehst, war dann für mich ganz schön schwierig. Und deswegen haben wir einfach alles zugesagt.
Aber wahrscheinlich auch, weil du auch nicht wusstest, und so war es bei mir ja auch oft, du wusstest ja nicht, wie lange geht das jetzt noch? Ein Jahr, zwei? Bin ich nur ein halbes Jahr noch da? Und was sagt eigentlich die Zukunft? Weil ja keiner dir so eine Erfolgsgarantie geben kann oder so eine Sicherheit.
Ja. Aber vielleicht muss man da einfach ein bisschen mehr Vertrauen auch in sich haben, dass selbst wenn du Dinge absagst, dass es hintenrum wieder zurückkommt.
Ja.
Und wenn du dann sagst, nee, ich mach die 2 Wochen da den Urlaub und ich sag den jetzt nicht schon wieder ab oder ich verkürze den um 5 Tage, weil wieder eine ziemlich geile Anfrage reingekommen ist.
Aber wie war so bei dir so Thema Sicherheit? Weil bei mir war es eigentlich, ich hatte meinen sicheren Lehrerjob. Das heißt, egal was passiert, ich habe halt einen Job, den ich jederzeit wieder ausführen kann.
Ja.
Klar habe ich jetzt auch viele Verpflichtungen und, sage ich jetzt mal, Verträge, wo ich jetzt so schnell nicht rauskommen würde,
ja,
aber könnte.
Okay.
Und könnte sagen, wenn ich jetzt morgen keine Lust mehr habe, ich würde es jetzt nicht machen, weil ich auch Verantwortung habe, Mitarbeiter, Team und so weiter.
Dran, ne?
Aber wenn ich könnte, könnte ich morgen meinen Lehrerberuf wieder machen und hätte halt einen sicheren Job und könnte damit bis zum Lebensende auch glücklich sein. Aber wie war das für dich als Musiker? Hast du quasi alles auf eine Karte gesetzt und
ich
hast dir gedacht, so, ich mache das jetzt?
Ja.
Aber war das also nicht da so, war immer ich so ein Druck?
Ja, nee, also ich bin, glaube ich, eher tatsächlich so ein ängstlicherer Mensch bei vielen Dingen, wo ich mich ja nicht gut entscheiden kann und so Angst habe, dann so wirklich so krasse Entscheidungen zu treffen. Aber bei der Sache war es immer ganz klar, dass mit der Musik, da fühle ich mich so safe, da werde ich immer genügend Kohle verdienen, um mir irgendwie meine Miete leisten zu können und ein kleines Auto, aber so, dass ich halt halbwegs happy bin. Ja. Weil ich habe eigentlich nie viel gebraucht. Das war immer schon eine Sache. Ich habe auch nie von einer krassen Bude geträumt oder dass ich jetzt irgendwie in einen Luxuswagen fahre oder sonst irgendwas. Für mich ging es eigentlich immer nur um Musik machen und damit Leute zu erreichen, vielleicht irgendwann mal im Radio gespielt zu werden.
Aber auch dann so genügsam, weil du wusstest,
das
macht dich glücklich und du kommst damit auf jeden Fall über die Runden.
Ja, mir reicht dann einfach schon sehr, sehr wenig. Und ich wusste, so wie ich Musik machen kann, werde ich wahrscheinlich dann zur Not in Karlsruhe immer noch auf irgendwelche Festle spiele oder auf Hochzeiten oder Geburtstagen so.
Ja.
Also den Gedanken von, ich brauche da jetzt irgendwas Sicheres in der Hinterhand, den hatte ich da gar nicht. Mhm. Damals aber auch eine Zeit lang schon Gitarrenunterricht gegeben, also Before the Voice, Gesangsunterricht. Dann in der Schule schon, mein Kumpel hat mir dann Französisch, Chemie, Physik und Mathe-Nachhilfe gegeben und ich eben dafür Gesangsunterricht und Gitarrenunterricht, habe ich schon so hin und her gedealt. Und es lief aber im Gegensatz zu der Schule schon immer einfach so, das lief wahnsinnig gut. Ich habe irgendwo gespielt, danach habe ich wieder 3-4 neue Anfragen gehabt und ich war einfach schon in Karlsruhe in der Zeit immer andauernd an Wochenenden unterwegs. Also während hier alle auf dem 18. Geburtstag waren, habe ich schon mit meiner Band halt irgendwo im Apfelbaum gespielt oder wie die ganze Kneipen da heißen, im Holzwurm. Und ich wusste, wenn ich das einfach mache, als Coversänger wird es immer gut laufen, da wird einfach genügend reinkommen. Und es lief auch so gut, dass ich dann manchmal schon so Bandwettbewerbe, wo es um eigene Musik ging, abgesagt habe, weil ich halt irgendwie ein Hochzeitsangebot hatte, wo es dann kam, 500 Euro gab. Ich so, Alter, ich verdiene jetzt 500 Euro bei einer Hochzeit, das ist ja saukrass. Natürlich spiele ich da. Und nach The Voice of Germany habe ich mich dann dafür entschieden, okay, du musst jetzt mit dieser Covermusik erstmal aufhören, würde ich mal eigene Musik machen, gucken, wie weit du damit kommst, weil sonst wirst du am Ende da nicht aus deinem Dörfchen rauskommen. Also wahrscheinlich wäre ich damit irgendwie auch happy geworden, aber ich hatte einfach das Gefühl, ich kann da irgendwas erreichen, ich muss einfach nur lang genug dranbleiben. Und das hat dann so 4-5 Jahre gedauert. Und da gab es natürlich auch Phasen, wo ich dachte, ey, das wird nie wieder was. Also gerade nach der Castingshow, das war noch so eine Zeit, wo man so einen heftigen Stempel auch hatte danach. Und da haben wir dann immer die neuen Songs an die Plattenfirmen geschickt und die haben uns alle wirklich reihenweise Absagen geschickt und so, ja, Songs hören ganz gut, aber war halt bei The Voice dabei, deswegen, das wird nichts.
Okay.
Und für mich war das dann so, okay, scheiße, mein Lebenstraum habe ich jetzt quasi ruiniert mit der Teilnahme an The Voice of Germany, auch wenn es eine geile Zeit war. Ja,
guck, das habe ich von außen zum Beispiel nie so wahrgenommen.
Ja, für mich hat sich dann
kurz so angefühlt.
Ich
kenne dich einfach so als Musiker, der super Musik macht. Irgendwann warst du einfach da und ich habe mich jetzt nie mit deiner Geschichte beschäftigt, wie es angefangen hat oder wo. Aber den Stempelsmal hatte ich jetzt bei dir nie gesehen. Ja.
Ich glaube, das ist auch eher was ist, was man so in sich selbst trägt und in dem Business so ein Thema ist. Aber für die Leute draußen, das ist Wurst. Und wahrscheinlich weiß niemand mehr, was ich damals gesungen habe, ob ich da dabei war und denke, oh, das war ein netter Kerl damals. Ja. Aber für mich war das schon so eine richtige Realität. Okay, es ist jetzt vorbei. Da wird jetzt nichts mehr passieren. Und da war ich 24 und da hatte ich auch mal eine nicht so gute Phase dann in Mannheim. Irgendwann habe ich dann wieder losgelegt, ich hatte dann schon ein paar Fans halt trotzdem über The Voice, also es hat mir eigentlich doch dann ordentlich was gebracht und dann haben wir die erste Platte über Crowdfunding gemacht, habe dann so Wohnzimmerkonzerte gespielt das ganze Jahr und habe dann die Kohle genommen, bin dann ins Studio gegangen und dann ging es halt so, so ein bisschen los.
Wahnsinn.
Cool, ne?
Das ist echt cool.
Wann war denn dann dein erster YouTube-Hit? Hat sich das so langsam aufgebaut oder kam das so, ging es direkt ab?
Nee. Also für Warkhäusler-Verhältnisse ging es schon direkt ab. Ich habe es so mit dem ersten Video mit dem Nusszopf.
Ah, Nusszopf, oh, liebe ich mit Butter.
Ja, und
das hat meine Oma so richtig drauf gehabt, ey.
Ja, ich liebe alles, was mit Hefeteig zu tun hat. Und ich hatte hier in Karlsruhe an der Hochschule, hatten wir auch Praxisstunden in der Küche und hatten auch immer so verschiedene Themen. Und meine Dozentin damals, die Frau Meierle.
Frau Meierle,
so eine Liebe. Und die hat mich, glaube ich, auch sehr geprägt, auch die anderen Dozenten in dem Fach. Aber bei ihr war so, die war so strukturiert. Haare zusammen, Nägel kurz, Schürze an, nicht so viel Lebensmittel verschwenden. Die war halt einfach so richtig schwäbisch, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und richtig diszipliniert. Und mit ihr haben wir dann so einen Hefezopf gebacken. Und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt auch noch nie Hefezopf gebacken, weil ich immer dachte, boah, das ist so ein deutsches Ding. Ich krieg das nicht hin, weil ich nie eine deutsche Oma hatte. Mhm. Ich hatte ja nur türkische Eltern und türkische Oma und kenne halt so alles von Baklava mit über Grießkuchen bis zu Börek. Aber halt so die deutschen Sachen musste ich mir selber beibringen. Das heißt, ich habe richtig viel deutsche Literatur gelesen, egal wo ich war. Ich bin in Bibliotheken, habe mir die Rezepte rausgeschrieben, hatte so einen Ordner.
Hast du schon einen richtigen Drive schon immer gehabt?
Schon
ne?
immer, ja. Schon wollte geil, immer ey. Alles so Pudding, Buttercreme, amerikanische Buttercreme und so weiter.
Wow.
Und dann war so dieser Nusszopf und ich dachte mir so, krass, der sieht so aufwendig aus und dann war der mega easy. Ja. Und dann wusste ich, das ist ein Rezept, mit dem starte ich. Der sieht kompliziert aus, ist aber ganz einfach.
Okay.
Und dann habe ich den hochgeladen und über Nacht 1000 Aufrufe.
Was ja
viel
ist. Für den Anfang erstmal so, 1000 Leute.
Es ist schon ein Zwanzigstel. 20.000 hat Waghäuser.
Das ist schon krass, oder?
Das war schon ein Zwanzigstel.
Das war 2000, wann war das genau?
12.
Okay, also hat das der Algorithmus da schon irgendwie hochgeballert?
Es hat halt keiner gemacht und da fing das ja so an mit Online-Tutorials. Dann habe ich gedacht, so cool, war mit einer Digicam damals gemacht, auf so Kisten und Kartons gestellt, selber
gibt's
zusammengeschnitten.
Das noch, das Video?
Ja,
der erste Hefezopf?
Alles. Bei mir gibt es alle Videos noch. Und fürs zweite Video dachte ich mir, jetzt geht's los, jetzt hole ich mir einen Camcorder, ich hole mir eine Kamera. Dann bin ich ins Ettlinger Torcenter nach Karlsruhe und habe mich da beraten lassen und habe gesagt, ich mache YouTube-Videos und ich hätte gerne eine Kamera.
Geil.
Und
was?
So ging's los. Genau. Und dann hat die eine gesagt, ja, nimm mal die Kamera, weil da ist so ein YouTube-Symbol drauf. Und dann war das so ein klassischer Camcorder und damit habe ich dann weitergemacht. Und irgendwann, so 2015, da war dann Nachwuchs 2 im Bau. Mhm. Dann war ich mit dem Referendariat fertig und es war dann so die Zeit, wo ich mir überlegt habe, was mache ich jetzt? Und habe ein halbes Jahr ausgesetzt, also nach dem Ref, und wusste, okay, ich wollte an der einen Schule arbeiten, aber wenn du halt in Baden-Württemberg eine Stelle annimmst, musst du da auch bleiben. Ich glaube, 5 oder 3 Jahre.
Okay.
Und die Stelle war aber nicht frei. Das ist
eine Verpflichtung. Okay.
Das ist eine Verpflichtung. Und dann war die Stelle nicht frei und deswegen habe ich gesagt, ich warte ein halbes Jahr, bis eine Stelle ausgeschrieben wird und dann gehe ich rein. Cool. Ja, und dann war eine Stelle frei.
Schicksal.
Dann wollten wir aber Nachwuchs, dann dachte ich, gut, komm jetzt Elternzeit und so weiter. Mhm. Und dann hatte ich ja quasi so die Zeit, um noch mehr Videos zu machen.
Und dann ist es abgegangen,
dann,
so,
ja,
war das der Moment,
ja,
wo dann
ich so
diese
Plan,
kritische Masse dann erreicht wurde?
Genau, dann habe ich so den Plan gestrickt in meinem Kopf, koch und back dich von A bis Z, dass jeder, der ein Rezept sucht, dich findet.
Krass.
Und es war von Apfelkuchen bis Zimtschnecke über Kürbissuppe. Ich habe einfach so alles gekocht und gebacken, einfach so ein Lexikon aufgebaut.
Aber wie geil auch dieser Moment ist, wenn es dann plötzlich funktioniert, oder?
Ja.
Wo du merkst, so jetzt ist man halt so lange jetzt gebraucht, also drei Jahre ist ja auch eine lange Zeit.
Ja.
Und plötzlich rollt das Ding. Ne?
Und bis dahin ist halt auch einfach so kein Cent irgendwo geflossen.
Ja.
Und alles, was reinkam, war dann nach und nach, das erste Mal waren 70 Euro. Und dann dachte ich so, krass, jetzt habe ich die Zutaten wieder drin. Und dann war es das nächste Mal halt ein bisschen mehr. Und so habe ich dann immer wieder investiert.
Und du hast da jetzt mittlerweile ein Unternehmen aufgebaut, in dem 100 Menschen ihre Arbeit drin finden und ihre Familie mitfinanzieren. Mhm. Überlegen wir mal so einen Gedanken.
Ist auch eine Verantwortung, die man so hat, jeden Tag.
Merkst du diesen
Vielleicht
Druck auf deinen
deswegen.
Schultern? Also weil ich habe das zum Beispiel, also du hast, die sind bei dir fest angestellt, die Leute.
Mhm.
Bei mir sind das ja quasi alles Freelancer sozusagen. Und es ist gut für mich.
Ja.
Weil ich wüsste jetzt auch, wenn ich jetzt nächstes Jahr keinen Bock hätte und ein Sabbatical machen würde, es wäre auch natürlich kacke für die meisten, aber...
Ja, natürlich.
Das ist ja bei dir dann nochmal, also du hast ja einfach mal 20 Leute, 20 Mal.
Ja, vielleicht kannst du deswegen Powernap machen und ich nicht. Vielleicht ist das auch so ein Ding, ja. Das muss ich jetzt auch gerade so lernen, dass ich das so ein bisschen umstrukturiere, dass nicht ich der Mittelpunkt des Ganzen bin und die Last auf mir trage. Dass auch mal Optimierungen innerhalb des Unternehmens sind, wo man sagt, der Shop läuft jetzt auch wenn jetzt ich nicht gerade was backe und sowas. Das kann man ja alles machen. Da gibt es ja schon gewisse Hebel Und ja, muss man auch tun. Auch ich finde allein schon den Mitarbeitern gegenüber als, also ich bin da schon sehr verantwortungsbewusst. Und die wissen auch, ich würde es jetzt nie im Stich lassen, aber man weiß es ja manchmal nicht, sind ja auch äußere Umstände oder.
Klar.
Ja.
Aber es ist schon crazy, dass du die Person bist, um die alles andere aufgebaut bist. Ne? Mhm. Das hängt alles von dir ab.
Ja.
Hast du das gelernt? Hast du da Workshops gemacht, so how to be a good boss und so?
Nee, weil gar nicht.
Ich bin ja dann auch Chef von ein paar Leuten, wenn wir auf Tour fahren. Und ich merke, ich bin eigentlich überhaupt kein geborener Chef. Also ich neige nicht dazu, Ansagen zu machen. Das verlangt mir so alles ab.
Aber vielleicht hat
auch wenn
man
jemand
so
Scheiße gebaut hat, so auf den Tisch zu hauen, so hör mal, also richtig glaub, böse zu sein, das ist, da muss ich in eine Rolle reinspringen. Also ich, dann passiert irgendwas, dann bin ich auch nicht so, ja, passt schon, alles gut.
Ja, so bin ich auch.
Hauptsache good vibes und hey, ja, ne, genau. Alle entspannt.
Hauptsache alle sind glücklich.
Alle sind glücklich.
Ja, wir machen auch so in der Pause dann immer mal so Karaoke, dann Grillfestchen so, hier und sowas. Ah ja, na klar. Ja,
da würde ich auch mal einsteigen, also, wenn es bei mir nicht mehr läuft mit der Musik.
Ja,
durch.
Also was bei dir so der Powernap ist, wenn man bei uns so mittagstief kommt und die alle merken, entweder ist jetzt hangry oder müde oder beides, dann schmeißen die bei uns einfach die Musik an, dann wird kurz ABBA gesungen und dann geht's wieder weiter.
Ah, das klingt ja wie...
Ja. Aber ich glaube,
Paradise
so,
auf Erden, was ihr da macht.
Ist es auch oft, finde ich. Ich finde, also, ich weiß nicht, man müsste jetzt mal so eine anonyme Befragung machen, aber ich glaube schon, dass viele oder die meisten, die bei mir sind, sehr glücklich sind.
Das so gehe ich schwer von aus.
Aber es ist halt dann auch schwer. Und ich bin halt auch nicht, ich bin auch nicht so bossy, aber ich glaube, es braucht es auch heutzutage vielleicht nicht mehr, wenn man dann anfängt, Strukturen zu schaffen und konstruktive Kritik zu äußern. Aber das muss man ja auch mal lernen, dass man Menschen auch mal konstruktiv kritisieren kann und dann eben auch sagt, das hat jetzt gar nichts mit dir als Person zu tun, sondern mit der Arbeit und ich mag dich halt trotzdem, aber Arbeit ist Arbeit und privat ist privat.
Ist aber gar nicht einfach, das gut zu kommunizieren.
Ist gar nicht einfach.
Bei mir ist auch so, ich halte es dann so lang zurück oft, bis es dann zu krass ist, bis ich dann schon so wütend bin, dass es dann, wenn ich sage, zu doll ist. So, ne? Und dann hätte ich es doch mal vor 2-3 Wochen schon mal angesprochen. Ne? Jetzt ist dann dieser Eiterpickel schon so prall.
Ja, ja. Ich hatte auch einmal so eine Situation tatsächlich.
Sage ich dann meistens, finde ich dann nicht die richtigen Worte dafür.
Ja.
Und dann, man muss da, glaube ich, immer rechtzeitig ran. Aber es ist dann für so harmoniebedürftigere Leute ist es halt nicht einfach. Man denkt, komm, das halte ich jetzt nochmal aus und so.
Und dann denkt man, denken Außenstehende, warum explodiert denn der jetzt so plötzlich? Der ist doch sonst nicht so. Und wir hatten auch einmal tatsächlich so eine Situation, ich habe in meinem Studio habe ich auch eine Mitarbeiterin, die ist Hauswirtschafterin und hilft mir da halt immer und geht einkaufen, hilft mir während des Drehs die Zutaten vorzubereiten und wegräumen und alles Mögliche, dass halt alles noch schneller geht. Ne? Und dann war die an dem Morgen nicht da und ich musste an dem Tag halt eine krasse Motivtorte machen, weil meine Tochter Geburtstag hat. Das heißt, ich hatte Zeitdruck.
Okay.
Und dann war sie aber einfach nicht da und ich dachte mir so, oh mein Gott, wo ist sie denn, wo ist sie denn? Mhm. Und dann habe ich nur gehört, wie jemand sagte, ja, drüben ist ein Termin und die schmiert gerade drüben Butterbrezel. Und dann dachte ich mir so, man kann doch jetzt nicht meine Assistentin aus der Küche nehmen, um drüben für einen Termin Butterbrezel schmieren zu lassen. Oder irgendwie. Und dann bin ich hoch und habe gesagt, sag mal, was machst denn du hier? Und sagt sie, ja, ich habe gerade Butterbrezel geschmiert und räume mir noch die Küche auf. Und dann habe ich gesagt, aber du bist doch hier nicht die Putzfrau von allen. Und habe ich mich so drüber aufgeregt und habe gesagt, sie ist doch nicht die Putzfrau von euch. Also ich habe sie quasi schützen wollen und habe gesagt, ihr könnt doch sie nicht jetzt einfach ausnutzen und missbrauchen und euch Butterbrezel schmieren lassen. Schmiert euch die Butterbrezel einfach mal bitte selber. Und das hat mich so, es hat mich so in Rage gebracht irgendwie, weil ich dachte, das ist so eine hochqualifizierte Frau. Meine Assistentin, die ist meine rechte Hand und die wird einfach für wichtige Dinge benutzt und ihr holt sie zum Butterbrezel schmieren und Küche sauber machen.
So ausgenutzt.
Voll ausgenutzt.
Okay.
Und dann habe ich gesagt, nee. Du kommst jetzt gerade wieder mit mir rüber. Hm. Und sie hat sich dann auch so persönlich ein bisschen angefahren gefühlt.
Ach,
und meinte
sie,
so,
von dir dann?
Ja, so kannst du mit mir nicht reden. Und dann habe ich gesagt, hey, ich habe dich doch aber beschützt. Dann sagt sie, ja, nee, aber in dem Ton hast du noch nie mit mir geredet.
Das kam so ganz falsch an.
Kam voll falsch rüber. Und ich habe gesagt, ja, okay, das müssen wir kurz klären. Und habe gesagt, ich wollte dich halt jetzt beschützen und wollte den anderen sagen, ihr seid alle alt genug. Mit Mitte 20 kann man sich eine Butterbrezel auch selber schmieren. Und das war für mich echt unangenehm.
Okay. Aber die Kunst der Kommunikation, ne? Das mussten wir auch ganz krass lernen.
Ja.
Dass auch Dinge ganz oft falsch ankommen, dass man es aus einem anderen Grund sagt. Oder ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der neigt dazu, manchmal so ein bisschen krummelig zu sein.
Ja.
Und ich habe so super scharf ausgeprägte Antennen, guck immer, wie ist der Vibe, auch wenn man irgendwie abends essen geht, einer ist schlecht drauf, neige ich dazu, das ist keine gute Eigenschaft, versuche daran zu arbeiten, es auf mich zu beziehen. Denke ich, habe ich jetzt irgendwas Falsches gesagt? Das ist jetzt schlecht drauf, es liegt an mir, habe ich irgendwie, keine Ahnung. Ich denke erstmal, also es ist ja auch total irre, sich selber für so wichtig zu empfinden, dass man einem immer die Laune versauen kann.
Ja, aber es zeigt ja auch so ein Ding, so ein bisschen auch von Empathie und dass man eben nicht so gefühlskalt ist.
Das ist auch eine schöne Eigenschaft, ja, aber manchmal wünsche ich mir, dass ich es ein bisschen weniger stark ausgeprägt wäre, weil ich dann denke, ah, liegt es jetzt wieder an mir. Und dann versuche ich das einfach anzusprechen und sage so, ey, Bro, liegt es daran, bist du gerade wegen mir? Habe ich gerade irgendwie, und er so, ey, hast du jetzt gedacht, wegen dir? Was für ein Quatsch. Und dann bin ich schon so, ah, Gott der ist einfach so mal schlecht drauf, kann ja auch mal sein.
Hat auch ein anderes Leben vielleicht, genau. Und dann, außerhalb dieser Welt.
Ja, aber wenn du es nicht ansprichst, streckt sich dann so weiter, bauscht sich auf, abends ist dann wieder eine Situation, plötzlich knallt es.
Ja.
Aus Gründen, also Gründe, die gar keinen Sinn gemacht haben. Ja. Und wir sind jetzt echt mittlerweile auf so einem krass guten Kommunikationsniveau, dass man wirklich denkt, okay, langsam ist auch wirklich ein bisschen übertrieben, was in so eine Kleinigkeiten reingeht. Aber ich mache natürlich mein Business und mein Hobby, was ich zum Beruf gemacht habe, mit meinen besten Kumpels.
Ja.
Und es ist krass. Und wir sind eine Zeit lang auch zusammen in Urlaub gefahren, wohnen auch noch sehr nah beieinander. Also es sind so viele Überschneidungen, wo man sich denkt, okay, dass ich da jetzt mal wegziehe, ist vielleicht auch mal was Gutes, ein Schritt nochmal ins Erwachsenwerden. Weil ich habe mir auch überlegt, warum ist mir diese Entscheidung einen Monat so schwer im Bauch gelegen, mit diesem, ich ziehe jetzt mal von meiner Gang weg. Dachte mir, krass, ich habe ja auch immer meine Familie um mich herum gehabt. Ich habe bis 23 mit meiner Mama gelebt oder 22. Ja. Dann war ich direkt in einer WG mit meinen besten Kumpels. Dann habe ich neben meinem besten Kumpel gewohnt. Und neben meinem Management, die noch zwei Buden weiter waren, aber immer sehr, sehr nah beieinander. Und jetzt dieser Umzug ist für mich so die erste, also die finale Entnabelung und der Schritt ins endgültige Erwachsenwerden. So. Und ich hatte einfach Schiss davor. Ich habe gemerkt, krass, diese Veränderung macht mir so eine Angst.
Aber ich kann dir sagen, jetzt auch aus eigener Erfahrung, es war ja bei mir eigentlich auch so. Ich war ja auch, bis ich 19 war, zu Hause, dann direkt geheiratet in einem neuen Haushalt und war jetzt auch 16 Jahre in diesem Haushalt. Mhm. Und ja auch immer mit Arbeit, mit Freunden. Bei uns ist auch alles total familiär. Und ich habe auch immer so, wenn da einer mal nicht gut drauf war, oh mein Gott, ich will immer happy Vibes überall. Ja. Jeder muss happy sein, jeder glücklich und immer bereit für Karaoke. Ist mir schon wichtig, dass alle immer glücklich sind und alle energiegeladen.
Geht halt nicht immer, ne?
Und jetzt so, ne, durch private Umstände und so weiter, bin ich ja jetzt auch das erste Mal quasi ausgezogen, weg von diesem Silicon Valley, weg vom Studio, raus in eine Wohnung. Und das war am Anfang richtig schwer für mich. Mhm. Und auch wenn dann die Kinder mal so einen Tag oder zwei nicht bei mir waren, war ich ja quasi mutterseelenallein in dieser Wohnung. Mhm. Und ich wusste nichts mit mir anzufangen. Es war wirklich komisch, weil ich das erste Mal festgestellt habe, wow, jetzt bist du mal alleine und darfst Entscheidungen alleine treffen. Also es war plötzlich so, alles selbstbestimmt. Ich kann selber entscheiden, was esse ich heute, was trinke ich heute, muss ich mit keinem absprechen. Mhm. Ist ja auch mal was
Cooles. Ja, ist erst mal was Cooles, aber ist es dann wirklich was Cooles oder ist es so okay?
Jetzt mittlerweile mega cool, weil ich so denke, einfach schön gerade, aber ich glaube, das muss man auch lernen.
Definitiv. Ja. Also auch mit sich selbst alleine zu sein. Ne?
Ist natürlich, und auch wenn alleine glücklich zu sein.
Das können meiner Meinung nach die wenigsten.
Ja.
Und vor allem, wenn du vorher halt immer auch die Struktur hattest, das gar nicht sein zu müssen. Ne?
Ja.
Also warum haben sich auch so viele Beziehungen in Corona aufgelöst? Weil sich Pärchen auch mal dann
unterhalten mussten.
Also wirklich mal mit sich Zeit verbringen und so.
Eben. Und reflektieren, mal einen richtigen Alltag und alles. Ja. Und ich glaube, das ist einfach immer so Thema. Das Thema ist immer, egal wo du bist und egal was das für Probleme gibt, immer Kommunikation.
Ja.
Ja.
Aber es ist auch die Frage, wie man selber mit sich selbst kommuniziert.
Ja.
Also wie sprichst du mit Dinge mir selbst?
Und wie man Dinge auch aufnimmt. Ja, wie du jetzt sagst, so, wenn einer was sagt oder sich so und so verhält und du beziehst es gleich auf dich.
Ja.
Das hatten wir damals im Studio mit diesem Vier-Ohren-Modell. Wenn einer sagt so, mir ist kalt, dann empfindest du vielleicht so direkt die Aufforderung, oh, sie möchte, dass ich das Fenster schließe. Mhm. Der andere sagt, huch, was habe ich denn falsch gemacht? Mhm. Weil man, es gibt ja so vier Arten, wie man Dinge aufnehmen kann.
Jeder hat auch seine Prägung, ne? Die einen sind so aufgewachsen, die anderen so.
Ja, eigentlich müsste es so für alle Menschen, egal was sie tun, was sie arbeiten, finde ich, so Kommunikationscoachings geben.
Na, eigentlich schon in der Schule. Ja. Also wenn wir ganz ehrlich sind, meine Schulzeit war gegen Ende eigentlich echt witzig, als es mit der Musik dann losging und ich dann von diesem Underdog irgendwie zu einem cool Kid wurde und Schule für mich dann auch plötzlich so eine Bubble war, wo ich sehr, sehr viel Bestätigung bekommen hatte. Ne? Irgendwann war dann die Pickelzeit vorbei und ich dann meine Haare so lang wachsen lassen und dann fanden mich auch die ersten Mädels cool. So. Also Schule war für mich dann, nachdem ich wiederholt hatte, plötzlich eine gute Sache. Okay. Vorher war es immer, oh Gott, ich gehe da wieder hin und ich habe immer das Gefühl, ich bin zu dumm für das Ganze.
Warst dann bestimmt so einer, der so richtig beliebt war, oder? so Musik machen.
Gegen Ende.
Ja, ne?
Am Anfang eher bei den Unbeliebteren dabei. Später habe ich dann plötzlich so...
So ein Mädchenschwarm.
Vielleicht sogar. Mhm. Ich durfte dann sogar in der Schlange, muss ich nicht mehr anstehen, sondern konnte mir vorne direkt das Ding... Das wow. Also war dann schon ein bisschen unsympathisch, wenn ich es jetzt erzähle.
Ja,
aber ich war dann so der kleine, der Musikus, ne, der Einzige, der dann Musik gemacht hat. Aber was wollte ich jetzt, auf was wollte ich hinaus mit der Erzählung? Wo waren wir denn gerade? Mit sich allein sein?
Ja.
Bestätigung?
Und dass man das in der Schule eben schon bespricht, so Kommunikation.
Genau. Ich meine, was für eine Scheiße lernen wir da? Also viele Dinge, also klar, ich bin froh, dass ich Abi habe und Photosynthese und ich weiß, was dominant rezessiv ist und sonst irgendwas und was ein Atom ist und Moleküle und so.
Wie man die Parabel und so weiter.
Ja, aber die Parabel, also ey, ich musste mein Abi, ich weiß nicht, wie oft musstest du dein Abi vorzeigen? Halt einmal für dein Studium so, aber...
Einmal.
Ich habe damit so einen Hassel gehabt, bis ich das hatte und ich habe es nie in meinem Leben gebraucht.
Nee, und ich kam auch einfach durchs Nachrückverfahren an die Hochschule.
Okay, also hätten wir uns den ganzen Stress eigentlich sparen können.
Ich habe mir auch beim Abi keinen Stress gemacht. Ich habe zu der Zeit geheiratet. Ich habe meine Hochzeit geplant. Ich habe fürs Abi eigentlich... während des Abis... Das,
so früh warst du da schon dran. Schon, ne? Krass.
Das, also da habe ich mir eigentlich
keinen... Ich kann mir jetzt noch nicht vorstellen, zu heiraten. Ja.
Eigentlich habe ich mir da gar keinen Stress gemacht.
Ja. Aber in meiner Schule so Fächer wie, keine Ahnung, Umgang mit den sozialen Medien.
Ja. Gibt es ja mittlerweile
Achtsamkeit,
immer mal.
Es gibt, also bin ich wenig drin, Achtsamkeit, Kommunikation, wie mache ich eine Steuererklärung? So Dinge, die wirklich im Leben wichtig sind, wenn man das irgendwie einfließen lassen könnte.
Weißt du, wie unangenehm mir das war, als ich das erste Mal beim Steuerberater saß? Das war wohl...
Weil du schon so scheiß viel Kohle auf dem Konto hattest?
Nee,
so mit 20,
2013
oder?
Und dann kamen so die ersten 70 Euro, dann die nächsten 100 Euro und dann bin ich direkt zum Steuerberater und habe gesagt, so, das muss man doch jetzt hier alles offiziell irgendwo anmelden und der kam dir
Kleinunternehmer,
mit,
ne?
Genau, so
bis 17.000
Kleinunternehmen,
Euro,
Einzelunternehmen.
Steuerfrei.
Und ich saß da und habe gesagt, es tut mir echt leid, aber ich habe halt an der Schule einfach so nichts darüber gelernt. Brutto, Netto, Einkommensteuer, keine Ahnung. Und ich saß einfach da und habe mich richtig dumm gefühlt. Ja.
Das ist, aber eine Schande, oder? Dass man eine Parabel ausrechnen kann, aber du eine Sache nicht gelernt hast, für die man sogar, wenn es dumm läuft, ins Gefängnis kommen kann.
Ja.
Und man so, ja, jetzt kommst du aus der Schule raus und dann musst du deine Steuererklärung aber selber können. Für mich war das bis vor 2-3 Jahren alles wie Algebra. Ich habe das immer von mir ferngehalten, meine Finanzen, weil mir das auch nicht wichtig war.
Ja, mir auch nicht.
Ich wusste immer, ich habe genügend, wenn ich aus einem Geldautomaten laufe, da kommt da was raus.
Ja.
Und ich habe mir auch bisher immer sehr wenig gegönnt.
Mhm.
Aber irgendwann habe ich mich so hilflos gefühlt in diesem ganzen Wirrwarr und fremdbestimmt, dass ich jetzt so ein bisschen die Kontrolle übernommen habe letztens vor 3 Jahren. Und ich weiß jetzt, das ist ein Fonds, das ist so kann ich eine Überweisung, eine Überweisung habe ich auch bis vor 2-3 Jahren nicht gemacht. So, ne?
Ja, ist ja auch völlig okay.
Ja, aber Künstler sind oft so...
Man gibt es ja auch ab, ich meine, ich habe auch recht
gefährlich
früh...
Auch ein bisschen.
Ich habe dann immer die Buchhaltung selber gemacht und ich wusste immer, was reinkommt, was rausgeht. Habe immer so ein Kassenbuch geführt, auch damals schon vor meiner Selbstständigkeit. Immer so ein Büchlein, was habe ich eingekauft, was hat es gekostet und so. Wollte immer so ein bisschen gucken und sparen. Und irgendwann habe ich das aber abgegeben, weil ich einfach keine Lust hatte, Buchhaltung zu machen.
Ja.
Und dachte, ich gebe die Buchhaltung ab, damit es andere machen und ich habe mehr Zeit für Kreatives.
Mhm.
Und irgendwann bist du ja gar nicht mehr so im Geschehen. Und jetzt beschäftige ich mich auch wieder damit, weil ich denke, das muss man dann schon doch wissen.
Ja.
Ja, weil...
Man muss schon noch ein bisschen drin sein, aber...
Erwachsen werden.
Ja,
und
aber
wissen,
auch...
wie der Hase läuft.
Stimmt. Aber auch gucken, was man mit seiner wenigen Zeit so anstellt, ne? Also wenn man jetzt einfach zu viele Projekte macht und es geht ja immer von, wenn es von dem Kern, dem weggeht, was man halt saugut kann.
Ja.
Also warum sollte ich jetzt noch nebenher, keine Ahnung, eine Immobilienfirma aufmachen, wenn ich eigentlich, also mit einer Sache, die mich nicht wirklich interessiert, die mich nicht auskennen, da könnte ich lieber ein neues Album aufnehmen, ein paar Gigs spielen und das ist dann ja mehr meins. Also man muss gucken, dass man sich nicht verzettelt.
Ja. Aber wie ist bei dir, was würdest du sagen, so in deinem Alltag, wie viel Zeit hast du für Kreativität und wie viel so für Geschäftliches, Organisatorisches? Oder lässt du das jetzt komplett andere machen und du sagst, ich kümmere mich um die Musik und...
Mhm. Also ich würde sagen, dass ich meinen Alltag schon so gestaltet habe, dass ich viel Zeit für mich habe.
Mhm.
Ich arbeite mich auf jeden Fall nicht kaputt.
Mhm. Das
ist schon mal schön. Also das habe ich dann nach den ersten 4-5 Jahren gelernt. Ich gucke, dass ich immer wieder meine Urlaube hier und da setze, wo ich Zeit habe. Und Hab aber auch immer wieder Phasen, wo dann 2-3 Wochen alles zu spät ist, so. Wo ich dann von einem Ort zum anderen fahre und man gar nicht mehr weiß, wo man eigentlich die letzten 3-4 Tage war. Aber das mag ich dann auch wieder, dann sind wieder 4 Tage Freizeit. Ja. Dann gehe ich Tischtennis spielen mit einem Kumpel oder spiele Schach beim indischen Restaurant und so.
Aber wie ist das, also wenn ich jetzt zum Beispiel so an meine Arbeit denke, die sehr rezeptbasiert ist, so contentbasiert.
Ja.
Ich kann mich inspirieren lassen durch Jahreszeiten, Zutaten, Community-Wünsche, Anlässe, Feierlichkeiten. Mhm. Und ich hatte auch eine Zeit, wo ich dachte, irgendwann müssen doch alle Rezepte mal ausgebacken oder gekocht sein.
Aber passiert nicht.
Und was kommt als nächstes? Aber ja, es passiert eigentlich nicht, weil man dann doch irgendwie immer so eine Abwandlung von irgendwas machen kann.
Ja, ja.
Ich habe es auch mal so mit dem Tanzen verglichen, weil ich so dachte, man hat ja so die Grundtänze und Grundschritte. Man hat auch beim Backen Grundteige und dann kommt man halt her und kombiniert es mal mit einer Aprikose, dann mal mit einer Heidelbeere, dann kommt ein anderes Topping drauf und ist dann immer wie so eine neue Choreografie.
Okay.
Aber trotzdem ist es vielleicht eine Salsa.
Ja.
So. Okay. Oder ein Wiener Walzer.
Ja.
Aber es ist immer was anderes.
Schöner Vergleich.
So.
Das ist bei den Songs ja genauso. Weil ich,
und das wollte ich fragen, wie kommt man da immer wieder auf neue Songs? Sind es dann auch so,
wie geht's dann?
Ist es so aus dem Alltag eine Situation, die dich inspiriert? Oder...
Ja. Ich kann gleich mal die Gitarre nehmen und dann machen wir so einen Alltagssong hier.
Okay.
Also, ich neige dazu, gerne Dinge zu beobachten. Also, dass ich in Hamburg in einem Kaffeeladen sitze und dann kaffe ich so ein bisschen rum und höre ein bisschen was labern die gerade so. Dadurch entstehen halt Dinge, aber selber habe ich ja auch ein ereignisreiches Leben.
Mhm.
Und wir haben ja auch also genau die gleichen Emotionen wie jeder andere Mensch auch und die gleichen Ängste, vielleicht hier und da sogar ein paar mehr.
Ja.
Und dadurch entsteht einfach super viel. Also gerade dieses Thema mit, ich bin jetzt 35, wo will ich eigentlich hin, was sind jetzt eigentlich noch meine Ziele, was will ich noch erreichen so? Und was geht es eigentlich so im Leben? Das sind gerade so, also die großen Fragen.
Ja, auf die es was, keine richtige Antwort gibt.
Gibt's, also was ist der Sinn des Lebens? Komm, was ist der Sinn des Lebens? Es ist einfach, das Leben mit einem gewissen Sinn zu füllen. Also, dass man so sein Leben halt den Sinn gibt. Ich glaube, dann haben wir doch schon mal das schon irgendwie erreicht, oder? Du machst mit deiner Koch- und Backkunst und ich mach's mit meiner Musik.
Mhm.
Also, wir haben ja schon was gefunden, was uns selber so ausfüllt, oder?
Ja,
das ist ja schon mal saugeil. Das muss man sich, glaube ich, immer wieder so auch.
Definitiv. Und ich glaube, es gibt, also ich glaube, wir sind so der gleiche Schlagmensch. Es gibt nämlich auch Menschen, die arbeiten und sagen, ich will arbeiten, bis ich 50 bin und ab dann beginnt mein Leben. Dann will ich reisen, dann will ich genießen, dann will ich essen und trinken. Habe ich auch schon mal kennengelernt und dachte mir so, das wäre absolut nicht meins, weil ich ja gar nicht weiß, werde ich überhaupt 50? Und ich will ja auch im Hier und Jetzt glücklich sein. Ich will mit der Arbeit, die ich mache, glücklich sein und die macht mich auch glücklich.
Ja.
Und ich könnte keine Arbeit verrichten, die mich nicht erfüllt. Klar, gibt es mal Momente, wo ich sage so, jetzt wird es aber Zeit.
Ja, ja. Aber das gibt es ja in jedem Beruf. Ne?
Eben, aber trotzdem ist nicht so, dass ich sagen würde, da gab es mal eine komplette Woche, die mich mega unglücklich gemacht hat.
Echt nicht?
Ich könnte es nicht, dass ich sage, ich arbeite, bis ich 50 bin und dann arbeite ich nicht mehr.
Ja.
Das wird mich komplett zerstören.
Aber es ist aber so ein... Ich lege das jetzt wieder weg.
Nee, komm. Jetzt fühlst du es nicht mehr.
Nee, ich finde es gerade wieder zu spannend.
Die Inspiration
ich finde es gerade wieder zu spannend. Ich glaube, das ist ein typisch deutsches Ding. Dieses, okay, jetzt bis 64 oder
so,
keine Ahnung, wann ist
67.
Jetzt der 67 jetzt? Durchballern
und
dann geht's richtig los, geile Rentenzeit, da mache ich dann alles.
So, und ich glaube, da kann man sich so ein bisschen im Süden was abgucken, weil ich finde, die südlichen Länder, die leben das schon mal anders.
Ja.
Türkei, Spanien, Italien, die haben eine ganz andere Lebensfreude. Also klar kann man jetzt auch sagen, die sind, also ich habe mir so aus beiden Kulturen das Beste, glaube ich, ausgesucht.
Ja.
Ich bin fleißig und ehrgeizig, aber ich kann auch mein Leben wertschätzen und genießen und nicht erst mit 67.
Ja.
Wo ich manchmal denke, wenn ich in der Türkei bin und du bestellst dir irgendwas, es kommt morgen, aber dann ist es erst nächste Woche da. Das ist auch nicht so ganz meins.
Ja.
Aber ich glaube, die haben so eine andere Lebenseinstellung.
Kann man sich definitiv was abgucken.
Mhm.
Deswegen ist, glaube ich, auch immer so gut, mal andere Länder zu bereisen. Ne? Also mache ich eigentlich immer Januar, Februar. Ich war in Sri Lanka, ich war in Neuseeland, wo die Leute auch deutlich entspannter sind. Nicht dieses Deutsch, also was uns natürlich auch als Industrienation sehr weit gebracht hat, ne, dass wir irgendwie im absoluten Wohlstand leben, aber wo man auch denkt, okay, diesen extra Tag Arbeit, diese extra Runde, diese Überstunde hast du jetzt aber nicht mehr mit deiner Familie gebracht. Und diese keine Ahnung, die Wohnung, die man sich dann noch geleistet hat, die man dann eh nicht nutzt oder sonst irgendwas, oder also für was machst du das? Ist es dann am Ende ein Statussymbol, mhm. was dir dann aber echt Lebenszeit gekostet hat. Also auch zu wissen, was brauche ich, um glücklich zu sein? Ja. Und was sind so Dinge, die mir die Gesellschaft eingeimpft hat, die mhm. mir suggerieren sollen, dass ich glücklich werde?
Ja, Gesellschaft, Familie, wo reicht's
einfach, ne? Wenn man das so für sich selber findet, auch so seine eigene Geschwindigkeit und nicht ja. immer nach links und rechts guckt, ey, was machen die? Mhm. Also das finde ich zum Beispiel in meiner Branche schwierig, weil das mache ich auch oft, dass ich mich vergleiche, weil es unfassbar einfach ist, sich zu vergleichen.
Ja.
Bei Instagram hast du die Zahlen, bei Spotify hast du die Zahlen,
ja.
du siehst die Konzertzuschauer, wie viele irgendwie vorbeikommen und sich dann irgendwie schlechter zu fühlen, aber bei dem kriege ich es gerade mehr ab,
mhm.
geht super, super einfach.
Mhm.
Aber dann zu sehen, ah, warte mal, ich mache aber seit 3 Jahren, gehe ich es echt deutlich gechillter an. Ich habe auch echt bestimmt 3 Monate im Jahr Urlaub gemacht und der ja. hat halt durchgeballert oder so. Dass man auch merkt, okay, und ist man dann eigentlich erfolgreicher, wenn du jetzt in den Riesenläden stehst? Also dieser Moment des Glücks, wo man auch was erreicht ja. hat. Wie lange hält das eigentlich? Also und, glaub, und wie schnell ist es wieder weg und das ist schon wieder der nächste? Also es braucht wieder das nächste Ziel. Also selbst wenn ich jetzt eine ausverkaufte Stadiontour spielen ja. sollte, dann wird mich es doch wahrscheinlich auch nur eine Woche befriedigen und dann käme wieder das nächste Ding.
Genau, es kommt, glaube ich, immer drauf an, wie du Erfolg definierst. Erfolg und Glück. Und wenn Erfolg für dich ist, dass es immer ein ausverkauftes Stadion ist, dann bist du erfolgreich. Aber wenn Erfolg für dich ist...
Auch ein Problem dann.
Ja, auch ein Problem. Ist, ja. Aber wenn Erfolg für dich ist, dass du sagen kannst, ich kann mir auch aussuchen, wann ich arbeite und ob ich arbeite oder auch mal Urlaub mache und kann den Kopf abschalten beim Urlaub machen, dann hast du da auch Erfolg. Ja. Und ich will mir da jetzt schon so ein bisschen Freiraum schaffen für mich.
Ja.
Weil jetzt habe ich schon so die letzten Jahre schon viel gemacht, war auch immer glücklich damit. Immer ist vielleicht übertrieben, aber war glücklich damit.
Ja.
Aber jetzt merke ich so, und ich glaube, das ist halt auch so unser Alter jetzt gerade. Das kannst du auch nicht ewig machen. Und ja, mich macht glücklich meine Menschen, die ich um mich herum habe, die ich wertschätze, die mich wertschätzen. Gutes Essen. Ja. Und was erleben und entdecken und was Neues lernen.
Würde ich jetzt auch wieder genauso unterschreiben. Ne?
Ja.
Gute Gespräche mit Leuten,
ja.
Freizeit zu ja. haben.
Und ich bin auch so, ich lerne auch immer gern Neues. Und ich bin auch kein Mensch, der immer, kennst du die Menschen, die mir auf so die Meinung beharren, auf die eigene und so gar nichts ja. Neues zulassen?
Das ist oft ein bisschen Zeichen von Dummheit.
Ja, und
also auch, die so quasi so ja, ganz fix so in dem Ding drin sind.
Anstrengend.
Und sich, ja.
Ich bin auch jemand, auch wenn ich jetzt wüsste, es ist schwarz auf weiß, doch, da steht 180 Grad und andere sind so, nein. Und ich bin dann kein Mensch, der sagt doch, obwohl es da steht. Ich sag dann so, okay, wirst du schon selber wissen.
Ja. Auch im richtigen Moment auch nachzugeben und den Fight gar nicht einzugehen. Ne?
Ist okay, weil ich das für mich ja. halt nicht als Bestätigung brauche und ja. denke, egal.
Also ein bisschen entspannter wird man schon, ne?
Man wird entspannter, ja.
Also ich bin wir sind jetzt das gleiche Alter und so ein paar Struggles haben sich auch gelegt,
ja.
sind aber so ein paar andere dazugekommen. Ja. Ne?
Aber ich verstehe zum Beispiel auch, dass Frauen in meinem Alter, und bei Frauen tickt ja irgendwann so die biologische Uhr.
Ach, krass unfair, ne?
Voll unfair, krass weil wenn man unfair. Irgendwann so ab 30 ist, und was ist ein 30 bitte schon für ein Alter? Also ich bin 35 und es gibt Frauen in meinem Alter, die haben halt keine Kinder oder noch keine Kinder und wünschen sich noch welche und du bist sofort risikoschwanger. Mit 35.
Und da sind manche noch total lost. Also ich bin selber manchmal mit 35 Jahren, was will ich jetzt eigentlich?
Weißt du,
also, ne?
So
und dann musst
unfair.
Du dann schon hier.
Und dann weißt du noch gar nicht, wo will ich in meinem Leben hin. Dann hat man eh immer so, ich glaube, da kommen dann schon viele Gedanken, eben so, weil man so diese Erwartungen hat.
Das finde ich wirklich krass, dass du dann auch, also als Frau, wenn du in diesem Alter bist, muss ja dann der nächste Typ, den du so triffst, muss ja dann ein Treffer sein. Also das macht es ja schon so unentspannt,
ja,
dass du
dann,
nicht mehr dieses, oh,
ja,
chillig, wenn der
so,
sich ist, dann treffe noch einen anderen, sondern ist ja dann der da ist. Dann musst du ja im besten Falle auch vielleicht mal 1-2 Jahre dich auch kennenlernen, dass du jetzt nicht unbedingt in der Phase der rosaroten Brille dann schwanger wirst. Das kann ja auch in die Hose gehen.
Genau.
Ne, dann ist man dann 37, dann wird es ja noch ein bisschen kritischer und das.
Das müsste
entspannter
irgendwie laufen. Und eigentlich ist es voll unfair von der Natur.
Dass der
dass
Dude
man
ist
da so eine
mit Grenze. 40 noch entspannt irgendwie.
Ja, es gibt.
Aber auch für die Frau natürlich. Aber kann man, gut, man könnte ja natürlich eine Leihmutter. Wie sagt das? Geht das nicht so?
Ja, geht schon.
Aber will man das?
Nee, will man nicht. Nee, aber ich finde es eigentlich unfair von der Natur. Und das ist so. Klar, andererseits will man ja jetzt auch nicht mit. Man will ja auch noch jung und fresh sein für die Kinder und irgendwo geht es ja auch wahrscheinlich irgendwann an die Nerven und man schafft es vielleicht nicht mehr mit der Geduld und dann will man ja auch sehen, wie die Kinder aufwachsen. Und ich glaube, wenn man irgendwann so 50, 60 plus ist und dann nochmal Nachwuchs kriegt, ist nochmal was anderes.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass ich so ein Mit-40er, 50 Jahre alter Daddy werde. Weil ich jetzt noch gerade, weil ich jetzt noch sehr weit davon weg bin. Aber gut, ich muss auch sagen, die letzten 2 Jahre hat sich schon so viel getan. weißt du, in 2 Jahren bin ich ja auch wieder einen Step weiter.
Ja, man weiß es halt nicht.
Weil ich glaube, es ist schon was, also ich habe in meinem Leben ja schon sehr viel Verschiedenes erlebt. Mhm. Ne? Man war auf einigen verrückten Partys, man hat eine krasse Tour gespielt, wo jeden Abend unfassbar viele Leute da waren. Ja. Man hat einen Hit gehabt, man hatte krass schöne Zeiten mit seinen Freunden und so. Mhm. Und dann ist ja noch die Frage, was gibt es denn da jetzt eigentlich noch zum Erleben? Und ich glaube, dieses Familienthema, einfach nochmal sich selber was aufzubauen, wo man sagt, ey, ich mache das jetzt auch ein Stück anders, als es bei mir lief. Also ich hatte immer einen Familienteil, der war eher so ein bisschen kaputter. Mhm. Und einen anderen Familienteil, der war ein bisschen heiler. Mhm. Da war ich aber nur alle 2 Wochen. Okay. Für mich war das immer so, oh krass, wie schön Familie sein kann und wow, wie krass anstrengend Familie sein kann. Und sich einfach selber was aufzubauen, was echt okay ist, mit einer Partnerin, die man total liebt.
Und auch Kids, ja auch Kids zu machen, wo man sagt,
ey, so, ich mache jetzt Dinge so, wie ich es jetzt gerne, also ich erziehe dich, wie ich das jetzt so für gut finde.
Ich glaube, da gibt es auch so schon
spannend so. Aber vielleicht bin ich auch schon 5 Jahren so weit. Ja, wer weiß.
Ja. Wer weiß vielleicht.
Also ich weiß noch nicht, vielleicht habe ich ja irgendwann keinen Bock mehr auf große, jedes Jahr auf Tour gehen. Vielleicht sagt man, das mache ich jetzt alle 3 Jahre, wie die Fanta 4 oder andere Bands, die sie dann halt immer zurückziehen. Das könnte ich mir halt auch ein bisschen vorstellen, dass man irgendwann diesen Wahnsinn, dieses in TV-Show sitzen und das und das und das, also dass es immer um die eigene Person geht.
Ja.
Dass das für mich vielleicht immer so ein Ticken mehr anstrengend wird. Ich denke so, oh.
Ich glaube aber auch.
Soll einfach vielleicht mal jemand anders machen. Und jetzt bin ich aber auch alles schon erlebt. Komm, lass mal die Jungen nach vorne. Aber dann gibt es auch wieder Phasen, wo ich so krassen Bock habe. So, jetzt nochmal richtig, komm. Ja. Jetzt lass nochmal in die Stadien gehen und so. Aber ich bin da manchmal so. Ja. Weil ich weiß dann, es gehört auch viel Social Media, TikTok, das ganze Zeug, auf was ich eigentlich nicht so Bock habe, gehört jetzt krass dazu. Es gehört dazu. Mhm. So, und einfach nur einen Song zu schreiben, der geil ist, reicht nicht mehr. Ich muss jetzt auch Content Creator sein und mir witzige Ideen überlegen. Ja. Und da bin ich so ein bisschen mit mir selber im Clinch.
Mhm.
Ja.
Aber ich kommt dann auch so auf einen zu. Ich meine, ich habe auch irgendwann so gedacht, so okay, Thema Kinderplanung erledigt und mein Leben ist jetzt so, wie es ist. Aber ich bin 35 und bei manchen geht ja in dem Alter erstmal das neue Leben los. Mhm. Das heißt, ich bin jetzt an so einem Punkt, wo ich sag niemals nie. Also ich würde jetzt nie sagen, ich würde jetzt nicht nochmal eine Familie gründen. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, ich will auf jeden Fall nochmal eine Familie gründen. Ich bin jetzt so, wo ich sage, ich lasse jetzt alles einfach auf mich zukommen.
Cool.
So, ich glaube da, und manchmal kommt vielleicht so ein Mensch in dein Leben und dann fühlst du es so total und denkst dir so,
passt.
Krass, passt. Und vielleicht erwartet man es auch gar nicht und ist gar nicht auf der Suche. Und dann kommt so eine Situation ins Leben und dann ist es halt einfach schön und passt und dann.
Das ging aber ganz gut.
Ja.
Aber es ist auch eine wahnsinnig schöne Ausgangssituation, ne? Mit Mitte 30, wo sich andere da erstmal noch, also viele haben da die erste große Lebenskrise und kündigen ihren Job und reisen dann durch die Welt. Also ich treffe dann auf ganz viele Leute in dem Alter, getrennt und jetzt nochmal alles neu. Und dass du jetzt schon mal sagen kannst, ey, du hast dir da ein krasses Unternehmen aufgebaut mit der Sache, die du am meisten liebst, hast schon Kids.
Ja.
Also das jetzt alles, was jetzt quasi passiert, so als ein schönes Add-on wahrzunehmen ist.
Ich glaube, es ist einfach so eine Grundsatzeinstellung. Mhm. Also dass man einfach offen für alles ist.
Ja.
Auch mal was Neues startet, Und auch beruflich. Ich kenne so viele Menschen, die beruflich nicht glücklich sind. Und dann sage ich immer, mach doch was Neues. Ja, ich bin aber jetzt schon 35 und ich bin schon 45.
Da kommen diese scheiß Ausreden. Das regt mich so
Ich könnte es nicht. Irgendwas zu tun, was mich nicht glücklich macht. Ja. Oder mit Menschen abzuhängen, die mir nur Kraft nehmen. Ich
2/3 vom Tag. Also eine Lebenszeit ist ja komplett von dieser Geschichte bestimmt. Ne?
Ja.
Und das, weiß ich, ist auch was typisch Deutsches dann irgendwie? So dieses, jetzt mache ich es aber schon so lange, scheiße, jetzt zieht man es durch.
Ja.
Also,
wobei ich glaube, dass so jetzt die Generation, die jetzt gerade so nachkommt, ich glaube, die denken schon lockerer. Da ist vielleicht eher so das Problem, dass so die Verbindlichkeit auch ein bisschen fehlt.
Gibt's nicht mehr, ne?
Ja, also ich meine, auch so als Arbeitgeberin kann ich auch sagen, wenn man da so manche Bewerbungsgespräche hat, ist halt schon so, okay, mache ich es hier nicht, mache ich es woanders, vielleicht bleibe ich jetzt ein halbes Jahr und gucke mich dann nochmal um. Und ich denke mir, irgendwann mit 30 sollte man vielleicht mal wissen, wo die Reise hingeht oder zumindest mal irgendwas Sicheres vielleicht in der Hand haben. Und da sind viele schon so lockerer.
Habe ich auch von ganz vielen gehört. Auch von vielen Gastronomen, die ich so gequatscht hatte, die krasse Probleme haben, irgendwie gutes Servicepersonal zu finden, die auch am Start sind. Ne? Und so beim kleinsten Rückschlag bricht man dann schon ab und so. Aber das, also die müssen doch von irgendwas auch leben. Ne? Du kannst doch nicht jedes halbe Jahr, also sind die einfach genügsamer geworden oder haben die das Glück, jetzt so ein Leben führen zu können, weil die Eltern quasi alle schon Häuschen gebaut haben?
Das glaube ich nämlich eher.
Dass so, ja, muss man nicht mehr, dass unsere Eltern noch so, okay, müssen wirklich jetzt hier quasi noch Nachkriegsgenerationen, müssen jetzt scharfe Häusle bauen und jetzt ist da so ein gesundes so Polster da und jetzt kann man sagen, pff, warum soll ich mich noch kaputt machen? Ja. Also verstehe ich auch, warum soll man sich auch kaputt machen für irgendeine Scheiße, auf die man keinen Bock hat?
Ja.
Aber halt sich auch so schnell dann hängen zu lassen und nicht dran zu bleiben,
ist so auch
nicht geil.
Irgendwie auch ein bisschen fehlende Wertschätzung, finde ich. So ein bisschen, ich weiß nicht, ob es dann nur Verantwortungsbewusstsein ist oder auch Wertschätzung ein bisschen, ist schwierig.
Weil oft kommt ja dann der Moment, wo man denkt, okay, jetzt gib mir das was, auch erst nach ein paar Monaten. Du musst ja erstmal durch die Scheiße gehen.
Ja.
Also da sind wir wahrscheinlich auch beide mit erstmal erfolglosen Videos, die du gedreht hast und ich mit erfolgreichen
Seiten,
Songs, die ich geschrieben habe. Und irgendwann dreht sich das Ding. Und ich glaube, dass viele junge Leute da nicht mehr, wir sind beide auch noch sehr jung, wir gehören auch noch dazu, aber ich rede von den, keine Ahnung, ist es die Generation Z oder so, dass die sie dann, glaube ich, immer sagen, so, pff, dann machen wir halt was anderes, kein Bock mehr auf die Kacke. Die meisten wollen ja wahrscheinlich eh dann Influencer werden und ich meine, du kannst natürlich auch heutzutage, kannst du ja einen OnlyFans-Channel machen und also mit was man da Geld verdienen kann.
Das ist Wahnsinn, ne?
Das gesund ist die ganze Welt, ey. Ich weiß es nicht.
Ich kenne die
Lösung. Wir machen jetzt mal hier so ein... Wir haben hier nämlich so coole Spieleoptionen und da gibt es eine Kaugummi-Box, da werfe ich jetzt mal einen Euro rein und dann gucken wir mal, was die hier... da sind so Fragen drin. Da kam uns keiner raus, hat einen Euro geschluckt und da ist es.
Wie früher am Kaugummi-Automaten, da musste man so fest dagegen hauen.
Ja, aber man konnte auch cheaten.
Ja, ein bisschen.
Man konnte manchmal auch so die Kaugummis rausholen.
Ja, habe ich aber nie.
Aber eigentlich total unhygienisch, weil ja alle ihre Drecksfinger da reinstecken, diese Kaugummis
da. Erstens das und zweitens war das bei uns immer an so einer Hauswand und dann dachte ich immer als Kind schon, die ganzen Autoabgase.
So eine Scheiße.
Kann man das Kaugummi nicht durch? Achso, ist eine Perle.
Also,
ich hätte es reingebissen.
Sorry, ich stelle jetzt die Frage, okay?
Mhm.
Ja. Vor wem willst du gut dastehen?
Vor wem will ich gut dastehen?
Ja.
Ich glaube, man will doch generell immer vor allen Menschen gut dastehen. Und ich glaube, gerade Menschen, die man nicht so gut kennt, weil Menschen, die man gut kennt, die wissen ja, wie man ist. Und ich glaube, wenn man frisch jemanden kennenlernt, verstellt man sich, ob bewusst oder unbewusst, und will immer so das Beste von sich. Ja, so das Beste von sich preisgeben.
Ja.
Ja.
Okay.
Glaube ich. Bei dir? Und ich will vor meinen Eltern immer gut dastehen.
Ja, also
dass die immer stolz sind auf mich.
Ja, also eigentlich auch schon vor Leuten, die ich kenne. Also ich merke so in meiner Gang, wenn wir jetzt einen Auftritt spielen und ich habe jetzt das Gefühl, ich habe verkackt, so, dann tut mir es dann halt so leid für alle anderen. Ne? Dann eigentlich ist es ja nur mein Ding, aber ich mache es dann zum Thema von allen und will irgendwie allen so gerecht werden. Ich habe das dann bei so fremden Leuten nicht so krass.
Ich habe zum Beispiel, weil ich ja auch immer so positiv bin und optimistisch und ich bin eigentlich immer fröhlich.
Ja.
Und dann merke ich schon, wenn ich dann mal so Dinge habe, die mich belasten und ich vielleicht deswegen gerade nicht locker und unbeschwert bin. Ich will dann aber nicht so rüberkommen. Ich will nicht unlocker und beschwert rüberkommen.
Aber dann wird es anstrengend.
Und dann ist so, dann willst du vielleicht der Person gegenüber das mitteilen und eigentlich sagen, mir geht es gerade echt richtig schlecht und mich belastet gerade richtig viel. Aber ich bin ja auch keine Drama-Queen. Ich will dann nicht eine auf Drama machen und nichts Negatives mit reinbringen. Und das muss ich schon lernen, dann trotzdem offen zu kommunizieren. Mir geht es gerade nicht so gut.
Mhm.
Mich belastet gerade viel, aber komm, lass nicht drüber reden, lass aber hören.
Ja, auch gut.
Aber es ist dann nicht so, ich finde, das ist dann nicht so eine Art Verstellen im künstlichen Sinne, sondern eher so, ich will halt nichts Negatives dann so mit in Gespräche bringen. Obwohl es manchmal wahrscheinlich wichtig ist, Dinge offen auszusprechen, damit der Gegenüber dich versteht.
Da sind wir ähnlich.
Oder?
Also auch wenn mir es dann schlecht ging, habe ich es halt früher so immer überspielt und hatte dann immer so den Drang, so den Entertainer für alle zu spielen am Tisch. Aber schon fast schon so zwanghaft. Und dann wurde es halt auch manchmal dann irgendwie so unauthentisch. Und jetzt mache ich es aber dann nicht mehr und sitze dann krummelig rum. Und finde, das regt mich dann über mich selbst auf, dass ich gerade krummelig rumsitze, dass ich mich dann noch mehr drüber aufreg. Und mir hilft dann aber einmal kurz das auszusprechen und zu sagen, ey Leute, das und das und das, geht mir gerade auf den Keks. Und dann ist es gut. Ich hatte zum Beispiel einmal, war ich beim Bambi 2019 eingeladen, also ich war auch nominiert für einen Publikumspreis, irgendwie sowas. Und Ich bin ein bisschen eitel, wenn es um meine Frisur geht. Ich trage auch momentan sehr viel Cappy, weil ich dann halt die nicht schön hinrichten muss, wenn mal Wind zukommt oder so. Egal, ich habe die auf jeden Fall an dem Tag.
Hätte ich
es nicht gedacht. Nur Frisur, das war schon immer so. Schon als Teenie immer, und dann sind wir so morgen immer durch die Haare gestruppelt. Das war immer, fand ich immer richtig scheiße in der Schule. Also auf jeden Fall habe ich meine Haare an diesem Abend nicht hingekriegt. Nicht so, wie ich wollte. Dann hatte ich schon mal schlechte Laune, weil ich wusste, ich muss jetzt über den Red Carpet laufen. Das ist der Bambi und wir werden gleich ganz viele Leute sehen.
Yeah.
In dieser schlechten, der scheiß Frisur. Ich hatte richtig schon schlechte Laune.
Ja.
Und dann bin ich in diesem Hotel in Baden-Baden, Fahrstuhl runter, dann waren da schon so 300-400 Leute in dieser Lobby, alle schon abgetrasst für ein Bambi, starren mich alle an, ich noch schlechtere Laune.
Du dachtest, die
weil ich ja gerade schon schlecht drauf war und ich aber auch dann so gut einen auf alles ist cool machen wollte. Mhm. Und dann war so kurz vorm Red Carpet und ich habe gesagt, Leute, ich bin so schlecht drauf, also zu meiner TV-Agentin und meinem Manager, ich kann da jetzt nicht drüber laufen. Ich werde die Leute gleich anschreien, weil so eine beschissene Zeit haben. Und sind wir am Red Carpet vorbei. Und es war eigentlich wichtig, dass ich drüber gelaufen wäre, weil ich war ja auch nominiert, ne? Und Backstage hingesetzt, erstmal ein Bierchen getrunken und ich habe erstmal so, oh Leute, das waren halt auch noch ein paar Themen mehr. Es war jetzt nicht nur die Frisur, aber es war dann irgendwie, es kamen so, so zwei, drei, vier Kleinigkeiten zusammen, war ich einfach scheiße drauf. Mhm. Ich ist einmal rausgehauen, alles entspannt gewesen. Und dann bin ich über diesen Red Carpet drüber, war tiefenentspannt, habe auch noch den Bambi gewonnen an dem Abend.
Yay.
Krasser Moment, weil meine Eltern waren auch da und es war in der Stadt, wo ich früher immer so Straßenmusik gemacht hatte.
Ach, wie schön.
Natürlich auch ein krasser Preis so, wo ich auch wirklich stolz drauf bin.
Wahnsinniger Preis.
Ja, und das war dann gut. Aber dann auch zu verstehen, okay, ich muss jetzt in dieser Situation jetzt nicht auf den Red Carpet, also dass ich es nicht gemacht habe. Es geht aber nicht immer. Manchmal hast du dann.
Manchmal musst du halt.
Okay, da ist jetzt Voice of Germany, du bist gerade schlecht drauf und du sitzt in diesem Stuhl und jetzt musst du auf den Knopf drücken.
Ja.
Und das finde ich manchmal schwierig. Und da fällt mir es manchmal auch schwer auf diesen, so, jetzt geile Laune haben. Also wie machst du das dann? Wenn man wirklich abgefuckt ist und jetzt professionell zu sein. Also man kriegt es dann hin, die Leute, die einen nicht so gut kennen, checken es nicht.
Genau.
Aber jeder, der dich kennt, meint so, okay.
Ja. Also ich bin da auch krass professionell, egal was bei mir hinter den Kulissen passiert, bin ich auf Knopfdruck ready und kann das auch. Und ich würde auch sagen, 99% der Menschen würden es niemals merken.
Ja.
Die würden sagen, die ist wie immer. Und nur eine Handvoll weniger Menschen, die dann sagen, irgendwas war mit ihr heute. Mhm. Da war sie nicht so ganz gut drauf. Aber das sind, wird keine
guten Freunde dann, ne?
Ja, die dann sagen, da war was, ich ruf sie mal an.
Aber der regt mich dann fast noch mehr auf, wenn die dabei sind und ich weiß, die checken das gerade, dass ich schlecht drauf bin, dann ist es nicht, dann macht mich es nicht entspannter, sondern weiß ich noch, der guckt mich gerade so an, weil er genau weiß, ich gerade eine Kackzeit habe. Das macht mich noch wilder.
Ja. Und da ich so Negativsachen gut überspielen kann und eben so professionell auftreten kann, ist auch immer, dass sie eben am Anfang erstmal mein Gesicht versuchen zu lesen, findet sie es jetzt gerade gut oder findet sie es gerade nicht gut. Und dann sage ich mal, alles gut, alles gut. Mhm. Aber wenn es jetzt nicht so wäre, würde ich es ihr auch sagen, ne? So ganz privaten Menschen. Aber die gucken dann schon immer, geht es ihr jetzt gerade gut oder nicht?
Okay, aber ist auch eine Gabe dann, ne? Umschalten zu können, so jetzt geht's los. Deswegen bist du wahrscheinlich auch da, wo du bist, weil das können viele Leute halt auch nicht, ne? Auch so ein Social.
Ich kann es ausblenden.
Zu sein, der so mit allen da noch irgendwie nice Vibes, man checkt, okay, jetzt das passt nicht, das hier. Man ist ja auch so ein bisschen Social Worker, glaube ich, in unserem Bereich.
Aber ich kann auch tatsächlich gut fokussieren. Das heißt, wenn ich mit meinen Kindern bin, Fokus auf Kinder.
Okay.
Da kann ich alles ausblenden. Da kann hinter mir die Welt untergehen. Ist mir egal. Hm. Da bin ich mit meinen Kindern. Und wenn ich bei der Arbeit bin, kann ich auch abschalten.
Cool, ey.
Wobei, wenn ich jetzt wüsste, wenn ich weiß, die Kinder sind gut versorgt, kann ich wirklich 100% abschalten, dann weiß ich, Oma, Opa, Papa, egal wo, die sind versorgt, da kann ich abschalten. Wenn ich jetzt wüsste, die kommen demnächst nach Hause, dann ist schon so die Hälfte des Hirns schon bei den Kindern. Da weiß ich, dann bin mitten im Videodreh und weiß instinktiv, oh, gleich ist 13.30 Uhr, ich muss schnell wegfahren. Aber so alles andere kann ich immer gut ausblenden.
Oh. Also ich habe auf jeden Fall krassen Respekt davor, was du da rockst in deinem Leben, ey.
Danke.
Mit Kids und
Dankeschön.
Dass du deinen Beruf machst mit vielen Leuten, die da am Start sind, also
danke. Ich werd mir von dir auch noch viel abschauen können.
Ja, meinst du?
Ja. Doch, aber da können wir jetzt nächste Mal noch
da
drüber reden.
Da bleiben wir dran. Ne? Hat Spaß gemacht wieder.
War schön.
Ich freue mich auf die nächste Runde.
Ja.
Vielleicht gebe ich da noch einen Song zum Besten, wer weiß.
Ja, bitte. Ich bitte drum. Ich versuche jetzt mal einen Powernap.
Und wir gehen jetzt später noch bowlen oder so.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Na, wie war's?
Folge 2 war für mich, muss ich sagen, sehr tiefgründig. Es war echt schön, sich da mit Max auszutauschen, weil wir einfach viele Themen haben, über die wir sprechen können. teilweise, muss ich sagen, auch echt emotional und so, wo man drüber nachdenkt. Und ich glaube, dass wir zwei in vielen Dingen wirklich gleich sind, in vielen unterschiedlich und wir voneinander ganz gut auch lernen können. Also es inspiriert mich schon so, wenn er von sich erzählt und so mit seiner Work-Life-Balance und alles. War schön, ja. Kam sehr, war sehr vertraut, die Folge.
Folge 2 fand ich richtig schön. Also man kommt hier richtig gut rein, will dann uns immer besser kennen. Hab mich auch gar nicht mehr beobachtet gefühlt von den Kameras. Also war wie ein Gespräch mit einer sehr guten Freundin zu haben. Ich glaube, wir sehen das nochmal deutlich entspannter. Die erste Runde war mal so ein Anschnuppern, wo man noch nicht genau wusste, wie es jeder so drauf. Und jetzt lernt man sich ja besser kennen und kann noch ein bisschen tiefer reintauchen.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lina Britt Bajorath und Jo Bischofberger. Line Producer Lisa Golinski und Marc Bürkle. Redaktion Christina Gissi-Winkler, Sandra Herbsthofer und Anna-Maria Hergt. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Maxi Stumm, Matze Hielscher und Amelie Kern.
Die CDU hat auf ihrem Parteitag in Berlin ein neues Grundsatzprogramm beschlossen. Es enthält unter anderem eine strengere Haltung zur Migration.
Im vergangenen Jahr haben so viele Menschen wie noch nie auf Campingplätzen in Deutschland übernachtet.
Der Internationale Währungsfonds hat erneut die Wachstumserwartungen für Deutschland gesenkt.
Ja, wenn ich so die Nachrichten höre, dann frage ich mich immer, was hat das alles mit mir zu tun?
Genau das wollen wir für euch klären.
Und zwar jeden Morgen, da nämlich liefern wir euch die Infos für den Tag.
Ich bin Nina Häuser und blicke aus Nordrhein-Westfalen auf die Nachrichten.
Und ich bin Lars Sänger, Journalist in und aus Thüringen.
In 15 Minuten hört ihr Themen, die im Alltag wichtig sind, mit Beispielen aus ganz Deutschland.
Wie sicher leben wir in Deutschland? Am Monatsende immer im Minus. Warum ist vieles so teuer geworden? Sind E-Autos wirklich die Zukunft? Wie kriegen wir das mit der Bildung besser hin?
Wir liefern euch die Antworten.
Wir sind immer zu zweit an verschiedenen Orten in Deutschland, um aus verschiedenen Blickwinkeln auf die Infos für den Tag zu schauen.
15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen. Uns gibt's montags bis freitags ab 6 Uhr in der ARD-Audiothek, aber auch da, wo ihr uns jetzt auch hört.
Also folgt uns gern, damit ihr uns zum Start nicht verpasst.